Hello, hello, hello. Ja, das Stöckchen, das nehme ich doch direkt mal auf. Das ist doch sehr schön, dass du mir drüber geworfen hast. Denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir langsam, ja, schon doch durchaus zum Ende kommen. Mal gucken, ob ich hier schon ein Fazit dranhänge oder mir das nochmal für eine eigene Nachricht lasse, sodass ich noch ein bisschen Zeit habe, um Gedanken zu sammeln vielleicht. Genau, ja, du hast einige schöne Sachen noch reingebracht. Ja, die ganze Boba Fett, Django Fett Geschichte ist, finde ich, also ich fand es wirklich interessant, weil ich mir dachte, du hast schon irgendwie recht, so dieses, dadurch, dass ja jetzt in diesen Disney-Serien da dieses, dieses komische Ding ist, dass ja der Boba Fett, also der Django Fett, nicht, dass ich jetzt erinnere, aber ja, der Django Fett Schauspieler aus Episode 2 ja dann jetzt den Boba Fett spielt, ist es alles so ein bisschen, also es ist natürlich innerhalb dieses scheiß Kanons, wie man es auch nennen will, richtig, ne, es ist, wie habe ich ja auch gesagt, es ist ja der Klon offensichtlich und von dem her, ob man es jetzt Django oder Boba nennt, ist ja auch irgendwo dann eine ethische Frage, aber oder philosophische vielmehr. Aber ja, da das irgendwie fand ich diese, finde ich das irgendwie auch so interessant, so auch diese Serie da jetzt nochmal, wo man sich so denkt, so das wurde da auch nochmal so dran geflanscht von Disney, diese Boba Fett-Serie, der ja dann doch nochmal irgendwie das, also keine Spoiler, aber ne, in Episode 6 stirbt er ja eigentlich, also fällt zumindest in dieses Sarlacc-Pit und dann Redcon kommt da doch irgendwie raus und lebt dann da ein bisschen auf Tatooine und macht da irgendwie sein Ding und naja, sagen wir mal, naja. Und das ist aber auch das Gleiche, so wie mit Yoda, mit dieser Puppe und der CGI-Yoda aus Episode 1 bis 3. Die haben nicht so viel miteinander zu tun. Also ich als Zuschauer hock da nicht da und denk mir so, ja, yeah, das ist irgendwie kohärent alles zusammen, eine Figur, sondern es ist wirklich so, wo du denkst so, ah, das ist irgendwie alles so, das sind so Paralleluniversen, die da so für mich existieren, so der Yoda aus Episode 1, 2 und 3 ist ein ganz anderer oder nicht ganz anders, aber leicht anders als jetzt der aus der Originaltrilogie und theoretisch ja auch aus der Sequel-Trilogie, da taucht er ja auch nochmal auf. Spoiler. Nein. Ja, anyways, ich wollte gar nicht so viel drüber reden. Genau, ja, diese ganze Lando-Geschichte, da muss ich sagen, habe ich nie, also schön, dass du das jetzt nochmal ergänzt, ich hatte das nie so richtig reingelesen, ich habe das nur mal in den Plinkett-Reviews gehört, eben, dass Lando dann auch, also Billy Dee Williams natürlich auch mehr so ein, okay, Diversität und so weiter in dieses Universum reinbekommen und so, Geschichte war. Da habe ich tatsächlich, genau, das wollte ich tatsächlich jetzt nicht zu sehr vertiefen, weil ich die Figur Lando dafür eigentlich relativ gut finde. Also sie ist jetzt, es ist jetzt nicht, ich finde, dafür ist sie sehr eigen immer noch. Und wie gesagt, da halt auch irgendwie nochmal, auch vor allem ja Han eigentlich nochmal mehr Tiefe und uns auch nochmal mehr eben Einblick in dieses Star Wars-Universum abseits dieser Jedi und Macht und irgendwie Tatooine gibt. Von dem her, so als eigenen Charakter, als eigene Figur finde ich das, fand ich ihn immer super. Und also Billy Dee Williams macht das halt fantastisch. Und da finde ich auch, also auch da ist es so, ne, dieser Han Solo-Film und so weiter. Klar, da spielt irgendwie hier Donald Glover den Lando Calrissian und ne, versucht den genauso so wie Alden Ehrenreich so den Harrison Ford in sich rauszuholen, versucht halt, oder macht Donald Glover da den Billy Dee Williams in sich und so. Und das sind auch irgendwie eigene, also das ist ähnlich wie jetzt die Prequel-Yoda und Imperium schlägt zurück Yoda. Für mich so, das sind nicht die gleichen Figuren, aber ich fand halt da immer, dadurch, dass es halt auch wirklich andere Schauspieler waren, fand ich das halt immer sehr viel eindeutiger zu sagen, so, ja, komm, das ist irgendwie so, ja, ist halt eine eigene Geschichte und irgendwie heißen die schon ähnlich und sind auch irgendwie ähnlich, aber man muss da jetzt auch nicht irgendwie zu genau mit der Lupe gucken, ob denn jetzt hier auch der Umhang die exakt gleichen Farben hat, wie jetzt in Imperium oder sonst wie was, weißt du, so dieses, Und ja, das stimmt. Ich habe dir in unseren Privatnachrichten jetzt quassel ich dir das Ohr, weil ich tatsächlich das erste Mal in meinem Leben mich wirklich ernsthaft mit dem Star Trek-Universum auseinandersetze. Und ich will das gar nicht zu sehr hier reinholen, aber ja, ich finde, ich gucke tatsächlich gerade das erste Mal Next Generation, Picard und so weiter und finde den Kontrast zu Star Wars, für das, dass ich mit Star Wars aufgewachsen bin und das immer auch als mein Lieblingsuniversum so definiert habe für mich, aber ein bisschen auch, weil ich ehrlicherweise zu wenig andere kennengelernt habe. Und jetzt natürlich irgendwie da hocke und mir denke, so ja, aber das Star Trek ist halt so ein, also Star Wars ist ein super Kinderuniversum, möchte man sagen. Und da können wir dann auch gerne über das Fandom nochmal reden, weil ich finde, das trifft es dann immer manchmal sehr stark. Das ist halt, also das Star Wars lebt vor allem, finde ich, von den Geheimnissen und den Mysterien und den unbeantworteten Fragen. Und von den nicht dargelegten Erklärungen, so wie alles funktioniert, sondern es lebt viel von der Fantasie, von der Inspiration, von der, also die es in einem auslöst, weißt du, es lädt dazu ein, finde ich, Star Wars lädt dazu stark ein, sich selbst hineinzuträumen und zu überlegen, und irgendwie ist jede Antwort richtig, jeder kann also seinen eigenen Kopfkanon, also Headcanon sagt man ja, aber so dieses, kann ja jeder für sich so ein bisschen entscheiden, so wie ich irgendwie gerne andere Prequels gehabt hätte und du vielleicht irgendwie deine Prequels anders aussehen würden, finde ich beides irgendwie legitim und gleichwertig zu den existierenden Prequels, sagen wir mal so. Und Star Trek in dem Sinne ja auch eben gefühlt sehr viel erwachsener ist, eben weil es, also gerade ja auch bei Next Generation, sich viel mit den Fragen beschäftigt, so nicht wer die größere Kanone oder das bessere Lichtschwert hat, sondern wie können Konflikte anders gelöst werden, zum Beispiel. Und das ist ja also genauso dieses, wo man dann so, glaube ich, da hockt und so ein bisschen auf die Prequels, glaube ich, mit dieser verlorenen Verschance so ein bisschen betrauert, so dieses, eigentlich hätten Jedi ja genau dieses Star Trek Element reinholen können, so dieses sehr weise und überlegte und eben zu sagen, der einfachste Weg ist eben nicht das Lichtschwert nehmen und sich alles durchzuhacken, sondern zu sagen, so der etwas, also der die beste Lösung ist, das Lichtschwert nie zu benutzen, das darf eigentlich nie benutzt werden, und das ist halt quasi in den Prequels nicht ansatzweise vorgekommen, ne? Selbst wenn Yoda dann das Lichtschwert zückt, dann hast du halt alles über irgendwie an irgendwelchen Möglichkeiten über Bord geworfen. Und das ist aber hier in Imperium schlägt zurück, finde ich, noch präsenter, so dieses, da gibt's noch die Möglichkeit, oder gab's die Möglichkeit noch sozusagen, da ist noch eine ganz, ganz, ganz größere Historie der Jedi, und dieses ganze Universum wird auf einmal so viel größer, dadurch, dass Yoda auftritt und hier so ein bisschen den Vorhang lüftet, was denn die Macht ist und sein könnte und was die Jedi mal waren und was mit Anakin und Darth Vader und Obi-Wan und so weiter, und Luke, also, ne, so dieses. Und das wird dann leider auch, glaube ich, mit Episode 6 wieder stark geschlossen und dann alles spätestens mit den Prequels und dann auch mit den Sequels, so wo man sagt, so das ist dann doch leider alles nicht so. Ja, mal gucken. Da werden wir noch mehr drüber reden. Aber ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen dieses Universum ohne Nächstenliebe. Ist momentan sehr stark davon beeinflusst, dass ich Star Trek gucke, aber das auch im Kontrast sehr interessant finde. Und weil beides halt, wir uns gerade parallel so, also ich zumindest mir parallel so ein bisschen natürlich jetzt gerade im Alltag begegnen. So viel Star Trek, aber eben auch Star Wars, dadurch, dass wir das ja behandeln. Und ja. Und ich bin tatsächlich so, wo ich mir immer denke, also Star Trek sollte man auch sich angucken, aber vielleicht auch, wenn man ein bisschen älter ist oder wenn es so Richtung dahin geht, wie wenn man die ersten Moral- und Ethikvorstellungen hat. Und Star Wars kann man aus meiner Sicht ja schon wirklich ab 6, 7 Jahre, glaube ich, also die Originaltrilogie kann man, glaube ich, gut gucken. Da, glaube ich, fängt man immer noch die meisten Kinder mit ein, so die so ein bisschen an Märchen und sowas Interesse haben. Es ist natürlich, die Erzählstruktur und so weiter ist natürlich für die heutige Zeit etwas sehr langsam, aber ja, funktioniert immer noch. Jetzt habe ich hier schon fast ein Fazit. Nein, ich will noch kein Fazit, aber vielleicht auch schon. Mal gucken. So, du hast Dinge zugemacht, deswegen mache ich die jetzt auch erstmal zu und quatsch noch ein bisschen über die Set-Pieces. Ein Punkt. ich war mir nämlich, genau, ich fand das nämlich auch interessant. Ich habe nämlich das auch das erste Mal beim Gucken, also ne, nochmal einen Schritt zurück, der Angriff auf Hoth mit diesen AT-AT-Walkern. Im Film, und ich glaube tatsächlich, das ist nämlich so ein Wegwerf, also man überhört das eventuell, es wird schon gesagt, warum das Imperium die AT-AT-Walker benutzen muss, weil die Hoth-Basis und der Planet hat, oder zumindest diese Basis, hat einen Schildgenerator. Und das sagen sie, also einer der Admirale sagt es, Darth Vader oder so, wir können mit unseren Sternzerstörern nicht den Planeten bombardieren oder dieses Ding nicht bombardieren, da sind wir nicht stark genug für. Das heißt, wir müssen Bodentruppen reinsetzen. Und wir müssen sie in einer gewissen Entfernung absetzen. So. Ich glaube, dieser Teil wird nicht erzählt, aber so das war das. Und das ist aber wirklich so ein. Das ist das erste Mal, dass mir das aktiv aufgefallen ist, dass sie das wirklich sagen in so einem ganz kurzen Satz, warum sie da die Bodentruppe reinsetzt. Und natürlich, diese Walker und so weiter, völliger Quatsch, aber super Science-Fiction, super, super Set-Design, fantastische Effekte. Und da sind wir tatsächlich bei dieser ILM-Geschichte und auch da, schön, dass du das nochmal so reingeholt hast. Und da gibt's ja auch eine eigene Doku zu. Und ich glaube, die lohnt sich auch sehr da auf Disney Plus, sich die ILM-Doku, so wie du das so eben ein bisschen angerissen hast. Und auch da, du hast vollkommen recht, ILM ist da, ich glaube, im praktischen Bereich extrem weit, noch nicht auf der Höhe der Schaffenskraft vermutlich, aber extrem weit. Also Episode 4 war so, dass Gehen, aufstehen und gehen lernen und Imperium schlägt zurück und vor allem ja auch Rückkehr der Jedi-Ritter ist halt dann laufen lernen mit praktischen Effekten und was sie da hinzaubern. Also ich finde auch, und das habe ich mir wirklich nochmal angeguckt, also jetzt so dieser Hoth-Angriff, ich finde den, hocke immer noch da und denke mir so, wie haben sie das gemacht ohne Computer? weil das ist halt immer, ne, sage ich ja immer, das ist die Antwort heutzutage, wie haben sie es gemacht? Ja, meistens mit Computer. Und dann merkt man erst so, nee, das haben sie gar nicht mit Computern gemacht. Also ich war lustigerweise erst letztens irgendwie gesehen, dass der Blade Runner, der neueste Blade Runner, also 20, neueste von 2000, wann war der? Ist schon auch schon 16 oder so her. Also der 2049, Blade Runner 2049, hat extrem viele praktische Effekte. So, die haben, natürlich haben die auch Computer benutzt, um Dinge dann ne, zusammen zu komponieren und so Dinge, aber wahnsinnig viele Modelle, wahnsinnig viel, auch der neueste Dune so, der ja auch wahnsinnig viel Special Effects hat und Techniken einsetzt, aber eben nicht nur so dieses, was George Lucas ja so ein bisschen falsch gedacht hat bei den Prequels, so dieses, okay, alles mit Greenscreen und den Rest macht der Computer. Und das war so ein bisschen, ja, irgendwie, ne, das hat man dann gemerkt, sehr schnell irgendwann. Naja, hatten wir ja da gedauert. Es gab ja einige Uncanny Valley-Filme aus den Anfang der 2000ern, bis man dann gemerkt hat, so, okay, nein, wir müssen, die Mischung macht's, ne. Ja, Computer auf jeden Fall, aber nicht nur. Oder halt dann die Pixar-Geschichte gehen und sagen, ne, dann muss alles aus dem Computer kommen, bloß keine Menschen mehr reinsetzen. Aber genau, absolut großartig und ich finde auch immer noch so dieses sehr cool gelöste, wir haben da diese Snowspeeder, die auch Harpunen haben, wo du aussagst, das ist erst ein krasser Zufall und zweitens macht überhaupt gar keinen Sinn, warum sollten die Harpunen hinten drauf haben? Aber das ist ja auch egal, erstmal. So, wo du denkst, das ist auch erstmal super, dass das irgendwie, es hat so dieses, ne, also, du musst die, zu zweit müssen die da rein und Luke verliert dann da seinen Gunner und das ist ja dann auch irgendwie so, wo du denkst, krass, und er muss sich dann da irgendwie alleine, also ist dann da auch gestrandet, hat eine Bruchlandung, versucht dann da einen oder bringt einen dieser Walker da zu Fall, dank seines Lichtschwerts auch, aber nicht nur, sondern weil er sich dort, ne, also, das ist schon, also, und wirklich auch so diese Größe und dieses Stop-Motion-artige Laufen und dann auch wirklich so dieses, die Rebellen einfach überrennen und den Rebellen wenig Chance zu lassen und einfach maximal noch die Evakuierung ein bisschen da Zeit zu gewinnen, dass die Evakuierung so gut wie möglich klappt. Aber sonst ist es halt eigentlich, wenn man ehrlich ist, ein ziemliches Blutbad für die Rebellen. Ja, halt auch so dieses, das ist halt dann so dieser Eisplanet und diese Kälte und dieser wahnsinnige Schnee und dieses, na, da waren sie da in Norwegen und haben das da vor Ort irgendwie gefilmt, im Gletscher gefühlt und so. Das ist halt einfach wirklich, das gibt dem Ganzen, also das zeigt halt, dass es die 40, 50 Jahre auf jeden Fall überdauert und noch länger überdauern wird, diese Effekte, weil es halt alles sehr, sehr echt wirkt. Auch selbst diese Tauntauns finde ich irgendwie super, dass die dann so diese Stop-Motion Ästhetik haben und eben nicht super elegant und so laufen, sondern halt, ne, so ruckelig und so. Irgendwie finde ich es, also es ist wahnsinnig, irgendwie immer noch wahnsinnig schön anzugucken und ich musste da auch immer manchmal an dieses, wir waren ja da in diesem Outpost One, wo sie diverse, ja, Szenen oder die Originaltrilogie ja nachgebaut haben, wo man dann ja auch auf Hoth so ein bisschen rumlaufen kann und so einen Wampa sieht und das fand ich halt, das ist halt das, wo ich mir denke, das geht halt mit der Originaltrilogie so wunderschön, so dieses, da kann man halt dann Dinge bauen und sich irgendwie vorstellen und das hat alles irgendwie so eine Mechanik und irgendwie so eine Echtheit in diesen außerirdischen Welten, die dann doch irgendwie sehr natürlich terrestrisch wirken, aber doch irgendwie so eine eigene schöne Ästhetik haben. Und das ist halt dieses ganze Set-Design. Und auch, ne, dieser fantastische Flug dann da durch diese Asteroiden, durch dieses Asteroidenfeld und durch dann diesen Wurm, der da in diesem Asteroiden lebt. Und das ist alles so, da war ich halt auch wirklich so, wo ich mir dann, also beim Zuschauen und auch nach dem Zuschauen, wo ich mir dachte, da passiert auch einfach wahnsinnig viel in diesem Film. Abgesehen von dieser ganzen Charakterentwicklung von Luke und diesem ganzen auf Yoda treffen und herausfinden, dass Darth Vader sein Vater ist und was die Macht ist und das zu verlieren und den Arm und Ding und dann gerade noch gerettet werden und eigentlich in den Tod stürzen und so weiter. Und dann hast du noch diese ganze Geschichte da mit eben, wie Leia und Han da irgendwie noch aus Hoth wegfliegen und nach Bespin und Bespin dann auch, ist einfach ein krasser Kontrast und hat, das fand ich sehr interessant und sehr schön, auch hat auch so ein, da funktioniert das dann irgendwie wieder, da hat es dann so eine Prequel-Anmutung, also nicht Prequel-Anmutung, aber da merkst du so, dass, na, da gibt's eine Verbindung so zu diesem Coruscant-Design, diesem sehr, eigenen, sehr runden, organischen, elegantem, adeligen fast Coruscant, das man da so manchmal nimmt, also vor allem ja auch in Episode 3 sieht und, so best dann hier eben die Cloud City, so dieses auch sehr rund und sehr, also ne, für das, dass du sagst, es ist eigentlich eine Kolonie, die halt irgendwas, ne, aus den Wolken holt und irgendwas, also irgendwelche Rohstoffe herstellt, ist halt sehr sauber und sehr, also wo man sich denkt, da gibt's bestimmt auch irgendwie ein Nachtleben und hier Lando hat dann irgendwie seine Umhänge und die haben alle, also die haben jetzt nicht die klassische Uniform, sondern so eine gewisse eigene so ein eigenes Kostüm, unsere eigene Fashion und so weiter. Ziemlich, ziemlich cool. Also die Set-Designs, finde ich auch, bieten da wahnsinnig viel Abwechslungsreichtum und schon so ein, man hat das Gefühl, dass da oftmals wirklich auch gesagt wurde, so, egal wie, also wir müssen, also so ein klassisches auch, es ist, wir wissen noch nicht genau, wie wir das umsetzen, aber wir kriegen es irgendwie hin, dass dieses Ding schon in ILM irgendwie irgendwie da war. So. Also natürlich auch mit Episode 4 war das ja wirklich so, wo alle gesagt haben, das ist unmöglich, keine Ahnung, wie wir das alles machen sollen. Und dann haben sie es trotzdem irgendwie hinbekommen. Und bei Episode 5 und 6 wird das ja alles nochmal irgendwie nach oben gedreht, so die Special Effects. So, jetzt habe ich auch schon ganz schön viel wieder hier drauf gequatscht. Ich mache es aber jetzt so, tatsächlich, ich würde mir gerne nochmal ein Fazit, eine extra Nachricht für ein Fazit gönnen. Deswegen, ja, wenn du nichts noch weiter hast, würde ich dir den Vortritt lassen für ein Fazit. Und dann folge ich nochmal. Und dann denke ich fast, war es das erstmal. Ich sag mal, gute Besserung weiterhin und freue mich auf deine nächste Antwort.